Ihr hört den Podcast-Report-Kanal. Die Heimat des Retro-Kompotts und anderer toller Projekte.
Es folgt Retro-Kompott Klassik.
Bereits ausgestrahlte Themen des Retro-Kompotts in voller Länge, ohne das Rahmenprogramm und audio-optimiert für mobile Endgeräte. Wenn ihr das jetzt rechtzeitig hört, ist Weihnachten, der zweite Weihnachtstag. Und wir haben gedacht, zum Abschluss des Jahres wollen wir auch ein bisschen weihnachtlich werden und uns mal überlegen, was für Spiele es eigentlich gab, die man Weihnachten gespielt hat oder die ein Weihnachtsthema haben. Und ja, wir haben lange überlegt, wen wir da dazu holen. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich den Arne, weil der kennt Sachen, die kennt kaum jemand und der kann auch über Spiele vieles sagen, was andere nicht wissen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt in einem Audioformat ja Weihnachtsspiele bearbeiten können. Hallo Arne.
Ja, hallo Patrick. Danke, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, kurz vorab, als ich über Weihnachtsspiel nachgedacht habe, fiel mir erst nur die Lemminge ein, den Rest musste ich recherchieren. Wie ist das bei dir? Hast du dein Leben lang immer schon Weihnachtsspiele gespielt und da ein Portfolio gehabt? Oder ist das für dich auch ein Thema, was gar nicht so oft vorkommt?
Also es kam jetzt früher schon öfter vor, dadurch, dass ich durch diese Coverdiscs halt, weil da waren ja oft so Weihnachtsspiele-Demos dabei und da habe ich die dann gespielt, aber so viele kannte ich jetzt auch tatsächlich nicht.
Ja, wobei, wenn man dann recherchiert, gibt es doch eine ganze Menge und wir sagen auch von vornherein, wir nehmen nur eine kleine Auswahl selbstverständlich, denn A, wollen wir keinen Mehrteil daraus machen und B, werden wir gar nicht alle Spiele mit Weihnachtscharakter finden. Was witzig ist, viele Sachen habe ich nie was von gehört, das erste Mal gesehen, das erste Mal gespielt und ich war viele Male überrascht in beide Richtungen. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden, diese Spiele gleich mal auseinanderzunehmen.
Ja, dann wollen wir dann einfach mal anfangen. Wir haben das ja so nach Jahren so ein bisschen sortiert. Und das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben, ist von 1987 und heißt Molly's Christmas von der Zeitschrift Your Sinclair für den ZX Spectrum und kam 1987, wie gesagt, raus. Ja, kennst du das Molly's Christmas?
Also da ich ja freiwillig nie Spectrum-Spiele gespielt habe, natürlich auch diese Zeitschrift damals nicht im Abo habe, kannte ich das Spiel nicht. Aber natürlich kenne ich Monty Mole, das ist klar. Monty on the Run und Co. gab es ja auch auf dem C64. Und ich war gespannt, wie das jetzt auf dem Spectrum ist, weil diese Serien kommen ja vom Spectrum. Und das hat man ja schon damals auf dem C64 gemerkt. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es geladen. Es war ein Tape wohlgemerkt, ein Cover-Tape. Das heißt, die Ladezeit war auch etwas länger als gedacht. Und dann wurde man gleich mit einer schönen Musik von Ben Deglish begrüßt. Und das ist auf dem Spectrum ja nicht üblich, dass eine Musik gut ist. Also ich wurde schon mal positiv überrascht mit einer schönen Musik. Und dann habe ich halt nochmal in den Inhalt geguckt, um was es da eigentlich geht. Und die Hintergrundgeschichte ist witzig. Das geht da nämlich tatsächlich um die Firma Gremlin, die ja auch die Monty-Serie rausgebracht hat. Und der Spieler muss als Ziel den Quellcode eines Spiels einsammeln und dann zum Beispiel in die Mastering-Fabrik gehen, ins Vervielfältigungswerk gehen, dann in die Büros von Your Sinclair, also von der Zeitschrift, die das Spiel veröffentlicht hat. Und dann muss man noch als Zeitungshändler das Magazin rausgeben. Also die Level sind sozusagen ja weihnachtlich gebrandet, sag ich mal, oder inhaltlich jedenfalls so gebrandet und auch auf die Zeitschrift, die das Tape rausgebracht hat.
Ja, also ich kannte es von früher nicht und ich war echt sehr positiv überrascht. Ich finde es witzig. Erstmal ist es sehr flüssig, aber das sind, glaube ich, alle diese Monty-Spiele auf dem ZX-Spektrum zumindest, wie man sich so bewegt und so. Und dann diese witzige Idee, dass man Disketten einsammelt oder zum Beispiel kann man sich an Bandsalat von Kassetten so hochhangeln, weil da hängen überall so Kassetten mit so Bandsalat.
Das habe ich gar nicht erkannt, dass das Bandsalat ist. Danke für den Hinweis. Ich dachte, das war irgendeine Leiter.
Ja, also auf jeden Fall eins der Highlights, finde ich, heute und für mich auch neu. Aber natürlich, es spielt sich natürlich sehr ähnlich wie Auf Wiedersehen Monty. Also es ist so diese gleiche Art Spiel.
Absolut. Ich war nie ein großer Fan von Monty. Ich mochte auch immer da eher die Musik als das Spiel, weil ich mit dieser Spektroiden-Darstellung-Problem habe. Aber für ein Spektrum-Spiel ist es wirklich gut, da gebe ich dir recht. Technisch ist es hervorragend. Und man hat ja auch versucht, die Leute zu motivieren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der erste Spieler, der dieses Spiel geschafft hat, erhielt eine Adresse eingeblendet und konnte dann 15 Spiele aus der Your Sinclair-Bibliothek bekommen. Das heißt, da war auch ein Wettbewerb mit integriert in das Spiel. Das fand ich sehr witzig, weil das ist ja auch früher öfter so gewesen, dass Spieler, denen man sie etwas geschafft haben, etwas bekommen.
Also das wusste ich jetzt nicht, finde ich total witzig. Aber eins ist mir auch aufgefallen, was ich schon wieder ganz vergessen hatte, und zwar springt man bei Monty ja mit Feuerknopf. Also eigentlich ist das sehr modern von der Steuerung her. Hat mir auch gefallen. Also ja. Echt super.
Absolut. Und man fragt sich natürlich auch immer in dem Fall, warum machen Zeitschriften das? Aber da hier ist es ja ganz klar, man legt damit nochmal den Finger auf die Monty-Serie. Und ja, wer dieses Spiel mag, wird vielleicht auch irgendwann dann mal ein Monty-Spiel spielen oder kaufen. Und ich denke, das ist eine gute Werbung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Spiel geht, bis man es durchgespielt hat, weil die Chance hat natürlich nicht. Aber das ist ein tolles Bonbon zu Weihnachten.
Also der erste Raum, den habe ich schon mal nicht geschafft. Das ist genau wie bei Auf Wiedersehen, Monty. Da scheitere ich auch in den ersten paar Räumen. Also man muss sich schon einstellen auf eine echte Herausforderung sozusagen.
Ja, ich war, wie gesagt, bei dem Monty-Spiel nie gut. Deswegen, wenn du da schon sagst, dass es schwer ist, ja, dann werde ich wahrscheinlich die höheren Level nie sehen. Aber wer Lust an solchen Spielen hat und Monty mag, kann auch zu Weihnachten sich mit diesem Spiel, glaube ich, sehr erfreuen.
Ja, dann machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Dann 1989 kam dann das Spiel Father Christmas für den C64 heraus. Ja, wie gefällt dir das, Patrick?
Ich war erstmal verwirrt. Also erstmal gucke ich ja mal rein, um was es geht. Ich möchte ja tatsächlich versuchen, die Geschichte hinter dem Spiel zu finden oder zu erkennen. Und ja, wir müssen als Weihnachtsmann Weihnachten retten. Das ist mal die Kurzfassung. Und ja, es gibt dort drei Phasen und die muss man innerhalb einer Nacht beenden. Zuerst durchsucht man ja das Haus des Weihnachtsmannes und muss einen Schlitten bauen. Also man findet Teile eines Schlittens und muss sie dann zusammenbauen. Dann kann man sich Spielzeuge aussuchen, die man an die Kinder ausliefern muss. Und dann beginnt eine Art Wettlauf um die Welt, um die Geschenke auszuliefern. Und das Ganze ist eigentlich lustig gemacht, muss ich sagen. Und das Spiel hat damals 2 Euro gekostet, 1989. Und ich glaube, das kann man wirklich spielen. Auch da wieder, ich habe es jetzt nicht bis zum Ende spielen können, aus Zeitgründen und aus Gründen meiner Fähigkeiten. Aber ich mag das. Und was ich vor allem besonders mag, ist, dass ja bei diesen ganzen Weihnachtsspielen ja Weihnachtsmusik auch mitverarbeitet wurde. Das heißt, man hört verschiedene Weihnachtslieder, verschieden bearbeitet und da kommt eigentlich eine ganz nette Stimmung rüber. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, also ich habe es jetzt auch mal kurz gespielt. Ich kannte es früher auch nicht. Und erstmal war ich sehr begeistert von dem großen Sprite, die man selber steuert, diesen großen Weihnachtsmann da im irgendwie Haus des Weihnachtsmanns, auch mit so überall Weihnachtsschmuck und so einem Kamin und so. Aber ich war dann doch erst sehr enttäuscht. Man kann irgendwie gar nicht springen, man kann nicht schießen, man rast da einfach durch und sammelt so komische Teile eines Schlittens ein, wie du schon gesagt hast. Und mir war es dann doch irgendwie etwas zu wenig vom Spiel selber her. Also Leitern erklimmen und rumlatschen. Und ich habe den Schlitten aber auch nicht zusammengebaut bekommen, ehrlich gesagt.
Ja, das habe ich dann auch erst gesehen auf YouTube, wie man das macht. Aber es geht danach halt noch mit diesen beiden anderen Phasen weiter. Es ist ein simples Spiel, soweit gebe ich dir recht. Das ist wahrscheinlich auch eine Entwicklung, die 1 oder 2 Personen gemacht haben. Aber für 2 Euro ist das ein guter Gag, würde ich sagen. Und vor allem, dass das Sprite so groß ist, ist ja eigentlich auch was Schönes.
Ja, und man fängt auch an beim Bett. Also man hat das Gefühl, man wacht so aus dem Bett auf und legt dann los. Es ist schon ganz witzig, aber vielleicht jetzt nicht mein absolutes Top-Spiel. Ja, dann können wir einfach mal weitermachen. Das nächste kam 1990 heraus. Das ist Frosty's Busy Night von Your Commodore. Ja, sag.
Ja, ich fand erstmal die Grafik nicht sehr hübsch, aber die Idee gut. Ich dachte im ersten Moment, das sieht aus wie Kickstarter auf dem C64, so ein gestylter Bildschirm. Und man muss über einen Hindernisparcours rennen. Und das können wohl 2 Spieler gleichzeitig. Konnte ich nicht testen, weil ich war hier alleine beim Testen. Aber dann merkte ich beim Spielen, dass es verdammt schwer ist, wie halt auch Kickstart. Man muss pixelgenau springen und ja, ich glaube, das macht nur Spaß, wenn man das zu 2 spielt und dann auch sieht, wie der 2. Spieler versagt.
Ja, das ist witzig, dass du das so als Kickstart-ähnliches Spiel bezeichnest. Ich habe eher so gedacht an so Hürdenlauf im Splitscreen, wie bei so einem Sportspiel, weil man hat 2 Bildschirme, ne, und man rennt von links nach rechts und springt über Hindernisse und sowas. Das Spiel sieht extrem hässlich aus, also alles ist so blau, der Schnee ist blau, der Himmel ist blau, die Schneeflocken und der eigene Schneemann ist auch nur so, glaube ich, so hässlich grau, wie als wäre man selber so dreckig. Also alles sieht so ein bisschen wirklich hässlich aus einfach. Ich war sehr überrascht, also Frosty's Busy Night scrollt flüssig und macht richtig Spaß. Also die Hindernisse sind anspruchsvoll, da muss man schon ein bisschen sehr schnell reagieren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu zweit gegeneinander spielt, dieses Rennen sozusagen, dass das dann richtig Laune macht. Aber grafisch ist es wirklich nicht so toll. Aber alles ist flüssig, also.
Du hattest aber auch keine Chance, das mal zu zweit zu spielen demnach.
Nee, ich bin nur mit dem oberen Bildschirm da, habe ich rumhantiert und bin halt so in den dritten Raum oder sozusagen, es scrollt ja, aber so relativ nicht weit gekommen. Aber man muss es, glaube ich, zu zweit spielen. ich weiß nicht, woran es mich noch erinnert. Gab es nicht mal irgendwie so ein Sportspiel Track and Field oder so, wo das auch so war, dass man so Hürdenlauf macht?
Nee, du meinst wahrscheinlich dieses Militärspiel. Combat School ging auch mal ein Level in die Richtung zum Beispiel.
Genau, Combat School war das, genau. Wo man so gegeneinander, glaube ich, dann so eine Art Hürdenlauf macht oder so ein Hindernisparcours, genau. Ach, Combat School war auch gut, ja.
Hier jetzt auch wieder eine schöne Sid-Musik im Hintergrund. Wie gesagt, und eine potthässliche Grafik. Hier muss ich dir leider auch recht geben. Das hat mich zuerst ein bisschen abgeschreckt. Aber wie gesagt, für eine Zusatzkassette oder Diskette auf einem Magazin, ist das wieder ein netter Bonus, den man wirklich wohl, einen schönen Abend mal spielen kann. Also ich finde das eigentlich toll, dass die immer solche Sachen dazugegeben haben zu ihrem Magazin. Und deswegen kann man sich ja eigentlich auch nicht beschweren, wenn es dann entweder mal ein bisschen zu schwer ist oder nicht so lang ist. Das ist ja, wie gesagt, eine Beigabe. Und als Beigabe kann man den Titel auf jeden Fall anspielen. Wenn man das zu zweit spielen kann, dann glaube ich erst recht.
Ja, mir ist dabei auch wieder aufgefallen, so wie flüssig doch eigentlich C64-Spiele oft sind. Ne? Selbst wenn die Grafik wirklich total hässlich war und alles und das Spiel sehr simpel, trotzdem, oft hat es dann trotzdem flüssig gescrollt, ne? Durch die Hardware-Fähigkeiten des Geräts. Und die Sprites haben sich ja auch immer flüssig bewegt. Ja, auch wieder Schnee im Hintergrund fällt. Das ist auch sehr schön flüssig, obwohl es hässlich aussieht, aber zumindest ist es flüssig. Ein Vorteil halt des C64, der Hardware, dass das so geht. Ja, dann machen wir weiter und jetzt kommt wirklich ein Hammerspiel, finde ich, und das kam 1991 zuerst raus und das sind halt die Weihnachtslemminge, wie du es so schön immer nennst, also ich kenne das als Christmas Lemmings, halt Xmas Lemmings, 1991.
Genau, und die gab es ja als kostenlose Demos, glaube ich, im Jahr 91-92, da hießen sie auch Xmas Lemmings und dann gab es ja nochmal die Jahre da drauf, die Holiday Lemminge, wo, glaube ich, auch wieder Teile davon mit drin waren, also die haben das wirklich bis zum Ende ausgenutzt. Aber man kann nichts falsch machen. Man setzt den niedlichen Lemming eine Weihnachtsmütze auf, macht die Musik ein bisschen weihnachtlich und das Spielkonzept ist genau das gleiche. Und ich habe es gestern nochmal angespielt. Ich mag die Xmas Lemminge natürlich genauso gerne wie die normalen Lemminge, weil das Spiel ist das gleiche. Und es ist total süß, wenn sie mit einer Weihnachtsmütze rumrennen. Also ich finde, das ist eine so tolle Idee gewesen, dass sie es gemacht haben damals, als einmal als Bonus-Diskette und einmal auch als kommerzielles Spiel. Da kann man nichts falsch machen. Und wie ich auch schon oft genug gesagt habe, Lemminge kann man bis heute spielen. Selbst Leute, die das früher nicht gespielt haben, sind begeistert, wenn man ihnen jetzt das erste Mal Lemmings zeigt. Und warum nicht dann zur Weihnachtszeit mit einer Weihnachtsmütze?
Ja, und auch im Menü finde ich das so schön. Im Vorderbild, da haben die schon alle auch dann so Weihnachtsmützen auf und so. Und dann natürlich im Spiel auch die kleinen Lemmings-Sprites. Und ich weiß nicht mehr genau, ob du dich noch genau erinnerst, ich weiß es auch nicht mehr genau, ich glaube, das hatte so ein paar Level, ne, so 2 oder 3 Level waren dann halt im Weihnachtsthema, so als Demo für Lemmings sozusagen.
Genau, ich habe gestern 3 Level gespielt, danach hatte ich keine Zeit mehr, ich weiß nicht, wie viele noch kommen, das waren nicht massenweise Level bei den ersten Disketten, aber die waren so charmant gemacht und da zieht trotzdem auch der Schwierigkeitsgrad irgendwann ganz schön an, das heißt, man hat da auf jeden Fall mehr als einen Abend Spaß dran, glaube ich.
Ja, also für eine Demo wirklich in dem Sinne sehr umfangreich. Da waren es vielleicht 4 Level, könnte ich mir dann denken. Aber muss man nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall kann man ja auch mit einem einzigen Lemming-Level schon einiges an Spaß haben, weil man ja versuchen kann, die noch zu optimieren und so viele wie möglich zu retten und so. Also es war schon eine tolle Beigabe. Die war ja auch bei vielen Zeitschriften so dabei, auf der Coverdisc oder so. Und 1992 dann kam dann Xmas Lemmings nochmal, also noch andere Level wieder, weil das wahrscheinlich sehr erfolgreich war. Und dann kam tatsächlich Holiday Lemmings 1993 als kommerzielles Spiel heraus. Und das hatte dann, glaube ich, 32 neue Level im also mit diesen Weihnachtslemmingen. Das konnte man dann richtig kaufen.
Habe ich leider damals nicht gekauft. Ich kannte nur die Demos. Aber wie gesagt, mit Lemming kann man nichts falsch machen. Das ist auf jeden Fall das Fazit, würde ich sagen.
1994 kam dann das nochmal raus, Holiday Lemmings, also so eine Art Teil 2. Das hat dann alle 32 Level von der 93er Edition und nochmal 32 obendrauf, glaube ich. Also 64 Level dann. Also schon genial. Ja, als nächstes haben wir das 1991, das James Pond 2 Robocot.
Ja, und da war ich völlig irritiert, warum es ein Weihnachtsspiel sein soll und habe dann tatsächlich das erste Mal gemerkt, dass es ein Weihnachtsspiel ist. Denn die Geschichte erzählt, also die Anleitung sozusagen, dass das Spiel in der Spielzeugfabrik des Weihnachtsmannes beginnt. Und das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe James Pond im Sommer gespielt, im Winter gespielt und habe nie an Weihnachten gedacht. Ich liebe James Pond 2 Robocot, das habe ich schon oft genug erzählt. Die Amiga-Fassung sieht in der 500er-Version ja schon fast aus wie ein AGA-Spiel. Und ja, bin allerdings auch da wieder nie sehr weit gekommen, weil es natürlich auch nicht einfach ist. Aber war das für dich ein klassisches Weihnachtsspiel?
Eigentlich auch nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, man fängt ja an, glaube ich, im Schnee.
Die Spielzeugfabrik des Weihnachtsmanns ist der erste Level, habe ich aber nie so gesehen. Ich habe das immer anders zugeordnet.
Ja, genau. Aber übrigens, die Musik kommt mir auch so weihnachtlich vor. Dieses din, 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 din. Das hat irgendwie was Weihnachtliches.
Wenn man darüber nachdenkt, ja, aber ich glaube, das kam auch gar nicht zu Weihnachten raus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wir hatten das früher im Spieleverleih, das den Titel. Und ich habe niemals an Weihnachten gedacht bei James Bond 2. Das ist heute das erste Mal gewesen, beziehungsweise der Vorbereitung zu dieser Sendung. Aber tolles Spiel trotzdem. Hast du das mal lange und weit spielen können?
Ich habe es wirklich versucht, gerade als Kind, weil ich es von der Grafik her so toll fand und alles. Und es war ja auf dem Amiga wirklich ein Brett einfach, ne? So bunt, das hatte man vorher fast noch nie gesehen. Aber richtig weit bin ich nie gekommen. Also man muss ja immer den Exit finden und dann gibt es ja diese Türen. Und der Witz ist ja, du kannst ja in viele der Türen am Anfang rein, ich glaube 2 oder 3 kannst du am Anfang schon rein. Und dann kann man schon einiges sehen, obwohl man nicht weit kommt. Aber ich hätte schon Lust, das nochmal zu probieren, das jetzt auch mal durchzuspielen oder so. Aber es wird dann ja auch sehr schwer.
Definitiv. Also ist mir auch nie gelungen. Und trotzdem, ich mache es immer wieder an, alleine um diese tolle Grafik zu sehen. Denn wie ich eben schon sagte, ich habe immer das Gefühl, ich sitze nicht vorm Amiga 500, wenn ich diesen Grafikstil sehe. Also ein kleines Meisterwerk, was vielleicht ein kleinen Tick zu schwer ist, ja.
Ich glaube, wenn man die Amiga 500 Version auf einem Amiga 1200 da spielt, dann ist es auch richtig noch flüssiger. Dann fängt es nicht immer an so zu ruckeln wie auf dem Amiga 500. Aber wenn man die Amiga 1200 AGA Version spielt, dann ruckelt's dann auch wieder, weil da haben sie mehr Grafik hinzugefügt und dann geht's dann doch wieder immer in die Knie. Also sehr komisch. Naja.
Das ist ein Titel, wo ich eigentlich die 200er Fassung für überflüssig gehalten habe, weil wie gesagt, grafisch sieht ja schon die 500er Fassung so toll aus. Aber wie gesagt, jeder kann es gerne mal anspielen, vielleicht jemand mehr Erfolg als wir. Es war mir immer tatsächlich ein Tick zu schwer. Und jetzt ist es auch noch ein Weihnachtsspiel geworden. Sehr schön.
Dann machen wir einfach mal weiter. 1991 kommt Home Alone raus, das Spiel zu Kevin allein zu Haus.
Ja, da gibt es ja viele Fassungen. Und zu dieser, ja, es gilt als Weihnachtsspiel, weil natürlich auch der Film mal zu Weihnachten gezeigt wurde und die Eltern ja in einem Weihnachtsurlaub sind, als sie das Kind allein zu Haus lassen. Und ja, inhaltlich geht es immer nur darum, dass der arme Kevin ja dann mit irgendwelchen Gegenständen oder Fallen die Einbrecher wegjagen muss. Und es gibt da ein merkwürdiges PC-Spiel von 91, es gibt ein Super Nintendo-Spiel, sogar 2 Teile. Und ich hatte das Gefühl, ich habe viele Home Alone-Spiele angespielt, ich fand die alle schrecklich, ich weiß nicht warum. Sind das irgendwelche, nennen wir es mal wieder so typische Filmumsetzungen, die als Schnellschuss rausgebracht worden sind, oder ist mir das Home Alone-Highlight entgangen irgendwo?
Nee, da bin ich genau deiner Meinung auch. Da ist dir nichts entgangen. Das sind für mich, finde ich, einfach Schrottspiele leider. Also die machen mir auch überhaupt keinen Spaß. Ich kenne es vom Amiga und ne. Also das ist nichts leider.
Und die sehen auch ich habe es auf dem PC angespielt, da sehen die Sprites auch ganz schrecklich aus, so ausgestanzt und die Animationen sind fürchterlich. Ja, ist nichts, was ich jetzt spielen muss, weder zu Weihnachten noch zu einer anderen Jahreszeit.
Genau, da machen wir mal schnell weiter. 1992 kommt dann wieder ein Highlight, finde ich, ein tolles Spiel. Und das ist Fire and Ice, die Christmas Special Edition. Die kam auf der Amiga Power Zeitschrift Ausgabe 20/1292 heraus.
Ja, Fire and Ice ist auch ein Spiel, was ich in der normalen Fassung schon immer lieben möchte und irgendwie doch nicht so richtig mit klarkomme. Denn auch dieses Spiel hat nachher seine Tücken, wenn man es etwas länger spielt, und auch sehr schwierige Elemente. Aber auch hier wieder die Grafik auf Weihnachten sozusagen umgemünzt, ist total charmant. Das Spielprinzip ist eigentlich immer noch das gleiche. Man muss Schlüssel suchen und dann mit den Schlüsseln zum Ausgang rennen. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch auch da wieder ein bisschen zu schwer. Und ich habe anscheinend schon früher und erst recht heute bei diesen skillbasierten Sachen Probleme. Aber die Grafik und auch die Musik sind wieder total charmant und machen eigentlich Lust auf mehr.
Ja, es hat, glaube ich, einen relativ großen Level. Ich glaube, das ist einfach der erste Level des kommerziellen echten Spiels. Aber eben Karl Coyote, der Hauptcharakter, hat so einen Weihnachtsmüpfelmütze aus. Wie heißt das? Und ja, was soll man sagen? Also ich fand dieses Fire and Ice von der Grafik und von der Programmierung her immer schon so schön. Das ist ja von Graftgold, von dem Andrew Braybrook gemacht. Und der hat da so viele Details eingebaut, richtig so, dass man kann immer so kleine Eiskreise schießen und die rutschen richtig so schrägen hinunter mit Physik und so. Man selber rutscht dann auch manchmal da so runter auf dem Eis und alles und dann gibt es kleine Wolken, die irgendwie Blitze schleudern und Extras ausspucken, wenn man sich abschießt und all so ein Kram. Echt toll und das kann man eben alles hier schon erleben in diesem einen Level. Mir ist es dann auch zu schwer, das echte Spiel. Hier kommt, glaube ich, nach dem ersten Level dann einfach so Merry Christmas oder irgendeine Nachricht und dann ist es vorbei.
Genau, das ist auch von den Originalmachern gemacht worden, diese Demo sozusagen oder dieser Weihnachtslevel.
Ja, ich glaube, das war auch so, dass diese englischen Zeitschriften zumindest dann auch diese Programmierer angehauen haben, hier macht uns mal eine Weihnachtsdemo von eurem Spiel, ne? Dass die dann das so ein bisschen Motivation hatten, weil es ja auch Werbung ist für sie.
Das ist die beste Werbung, die man haben kann, denn wenn einem der Level gefallen hat, dann wird man sich das Originalspiel besorgen. Also die Tendenz ist auch klar, man gibt etwas raus, um auf den Titel nochmal aufmerksam zu machen. War ja auch schon bei dem Monty-Spiel vorhin so und auch bei den anderen Sachen. Aber ich finde das sehr legitim und sehr schön. Besser als eine Demo, die mittendrin aufhört.
Ich habe jetzt mal eine Frage, weil das kam ja hier auf der Amiga Power raus. Hast du damals auch diese englischen Zeitschriften gesammelt und gekauft? Amiga Power hießen die ja, Amiga Format, CU Amiga und so.
Ich habe immer nur C und VG gehabt, also Computer und Videogames und manchmal noch eine Commodore-Zeitschrift, die Zepp, habe ich mir noch geholt. Ich war ja eher C60-Kind statt Amiga-Kind und ich habe jahrelang halt die C und VG, wie gesagt, im Abo gehabt. Da waren ja teilweise auch dann später CDs oder auch Extras mit bei. Aber die reinen Amiga-Zeitschriften hatte ich leider nie privat zumindest. Wir hatten die mal im Verkauf früher und da habe ich auch mal eine Diskette davon ausprobieren können. Aber die ausländischen Amiga-Zeitschriften kamen bei mir immer sehr spät an oder leider gar nicht.
Ja, also ich war ein totaler Fan davon. Ich habe noch wunderbare Erinnerungen immer, dass ich jeden Monat da immer in Hannover zum Bahnhof gestapft bin, weil die konnte man nur in dem Presseladen am Bahnhof kaufen. Und dort geguckt habe, ist die neue Amiga Power draußen oder die neue Amiga Format. Und ich habe beide, also Power und Format, halt beide gesammelt. Ich musste mir das immer vom Taschengeld irgendwie kaufen, weil die waren richtig teuer.
14, 15 Mark haben solche Zeitschriften meistens gekostet damals, also bei mir zumindest.
Ja, noch mehr. Ich kann mich an 19 Mark erinnern.
Ja, ich hatte ja, wie gesagt, die C und VG. Und da musste ich auch immer zum Bahnhof rennen. Und da war ja noch das völlig Absurde dann, dass die ja auch über englische und amerikanische Spiele berichtet hat, die in Deutschland indiziert waren. Dann wurde irgendwann die C und VG indiziert. Und wenn 3 Ausgaben indiziert sind, kriegt das Magazin automatisch eine Jahresindizierung. Und dann musste ich mit meinen Eltern zum Bahnhof rennen, weil egal, was dann in diesem Heft drin war, es war für unter 18-Jährige nicht mehr erhältlich. Das heißt, ich musste einmal im Monat mit Vater oder Mutter zum Bahnhof, um mir eine Zeitschrift zu kaufen für C64 und Amiga und Co. Spiele. Also das war auch sehr absurd, aber kann ich mich gut dran erinnern. Und ich mochte auch diese Zeitschriften sehr, sehr gerne, wenn ich sie dann in der Hand hatte.
Also im Unterschied zu Deutschen waren die so dick gebunden, ne, mit diesem flachen Rücken richtig und zum Teil auch auf Hochglanzpapier. Und sie waren auch immer in extra Plastik eingefasst, weil dass man die Diskette nicht klauen kann, die vorne drauf ist. Das weiß ich auch noch. Und dieser Spaß war natürlich auch größtenteils durch die Coverdisc, weil man hat sich immer gefragt, was ist jetzt wieder auf der Coverdisc? Manchmal waren ja komplette Spiele drauf. Bei der Amiga-Format waren komplette Anwenderprogramme drauf und so. Manchmal halt diese tollen Demos. Also ich habe da so tolle Erinnerungen an diese Zeitschriften und auch diesen Geruch, wenn man dieses Plastik aufgemacht hat, diesen Geruch von dieser Zeitschrift und dann diese Diskette auszuprobieren, es war immer toll.
War bei mir ähnlich, weil in den deutschen Zeitschriften wurden viele dieser Spiele ja gar nicht besprochen, gar nicht getestet. Und man hatte dann ja auch was, auch im Freundeskreis, was man mal tauschen konnte, was andere nicht hatten. Demos von Spielen, die es gar nicht in Deutschland gab oder halt solche Sondereditionen wie die erwähnten Weihnachtsgeschichten. Und das war für mich immer was Besonderes. Es war so ein Blick über den großen Teich sozusagen. Es war ja nicht nur Amerika, war ja halt England hauptsächlich, aber ein Blick in andere Länder. Wir hatten kein Internet damals und man hätte sonst die Infos ja gar nicht erhalten, wenn man nicht selber sich bemüht hat, solche Zeitschriften zu lesen. Weil die deutschen Zeitschriften haben über viele Sachen gar nicht berichtet.
Genau. Und es war natürlich oft auch PD-Spiele drauf, so Lamatron von Jeff Minter und so, gerade so englische Public-Domain-Spiele, die oft auch super waren. Also es war schon cool einfach. Irgendwann habe ich dann damit auch aufgehört, als ich mir einen PC gekauft habe. Aber ich hatte wirklich Dutzende von Ausgaben von diesen zwei Zeitschriften. Amiga Power hat mir immer mehr gefallen, weil es halt nur um Spiele geht. Amiga Format war manchmal sehr langweilig wegen den ganzen Anwenderprogrammen, die besprochen wurden. Aber gut. Ja. Na gut, dann machen wir mal einfach weiter mit dem Bundesliga-Manager in der Weihnachtsedition 1992.
Komplett absurd. Das Cover hatte einen Weihnachtsmann mit drauf und es hieß auch Weihnachtsedition, aber das Spiel hatte nichts Weihnachtliches. Da war nur eine aktuelle Version vom BMP mit drauf, nämlich die Version 2 und ein Poster und Editor-Disketten. Das hatte nichts mit Weihnachten zu tun. Das sollte einfach nur heißen, wir geben zu Weihnachten eine Limited Edition raus, wo dann alles mit drin ist, was es für das Spiel gab. Also ich habe da nichts Weihnachtliches drin gefunden, außer das Cover.
Ja, ich habe da eigentlich nichts so zu sagen, weil ich den Bundesliga-Manager nie so viel gespielt habe. Ich kannte das nur von Freunden, die das immer gezockt haben. Aber na gut, zumindest kriegt man noch diese Extras dazu.
Genau, und es hatte halt ein weihnachtliches Cover. Und ich kann mich erinnern, dass wir das früher sehr oft verkauft hatten bei uns damals im Laden. Und heute gilt das fast als gesucht, weil anscheinend gibt es diese Weihnachtsedition gar nicht so oft. Also völlig absurd. Im gleichen Jahr gab es auch den Titel Happy Pairs für eine ganz spezielle Konsole und ohne Lives Einspieler hätten wir von diesem Titel wahrscheinlich nie etwas erfahren.
Happy Pairs ist ein Spiel, welches von Sachen programmiert wurde und 1992 auf der erfolglosen Watara Supervision Konsole erschien. Ich liebe ja irgendwie diese kleine Konsole. Ich meine, dieses Knick, diese Knicktechnik, dieses Riesendisplay, dieser miese Sound. Ich habe das Ding richtig lieb gewonnen. Und ja, ich muss sagen, somit befinde ich mich in einem wirklich sehr, sehr kleinen und exklusiven Club, denn wer findet den Scheiß schon gut? Nun ja, und Happy Fairs ist ein, wie soll ich sagen, Block-Puzzle-Spiel, welches an verschiedenen Orten der Welt spielt. Das ist der erste Level spielt zum Beispiel, jetzt kommt's am Südpol. Und die Musikbegleitung davon ist dermaßen weihnachtlich, dass ich dieses Spiel definitiv mit in meine Weihnachtssammlung zähle. Aber sowas von. Hört euch das hier bitte mal selbst an. Sehr charmant sind auch diese kleinen falsch programmierten Töne einfach. Fantastisch. Also ungelogen, manchmal stelle ich meine Supervision einfach mit diesem Spiel auf und drehe die Lautstärke voll auf, dass man das in meiner halben Wohnung hören kann und fühle mich einfach weihnachtlich berauscht. Deshalb ist Happy Prayers für die Supervision einfach eines meiner Top-Weihnachtsspiele.
Ja, da machen wir gleich weiter mit Canon Soccer 1993. Ich habe das so als Sensible Soccer Weihnachtsedition in Erinnerung und das kam in der Amiga Format Ausgabe 54 Dezember 1993 heraus.
Ja, für mich war das eher ein Canon-Fotter in der Weihnachtsedition, weil im Prinzip ist der erste Level ein ja, Canon-Fotter auf dem Fußballfeld. Das heißt, man schießt die Leute ab, aber nicht mit dem Ball, sondern mit Waffen. Völlig absurd. Und danach kommen noch einige Winter-Level. Also es ist, natürlich ist es ein Weihnachtsspiel, aber das ist wirklich so das Kontra-Weihnachten, denn das Spiel ist und bleibt natürlich ein, in Anführungszeichen, brutales Kampfspiel. Man schießt halt Leute ab, zwar mit kleinen, niedlichen Figuren wie bei Cannon Fodder, aber das ist ein Kriegsspiel auf dem Fußballfeld im ersten Level und finde ich total absurd, dass das als Weihnachtsspiel vermarktet wurde. Ja, wie gesagt, macht Spaß, weil Cannon Fodder macht ja auch Spaß, aber eine gewisse Merkwürdigkeit hat das schon, wenn man unter Weihnachtsbaum dann auf einem Fußballfeld Leute abschießt oder im Winter.
Genau, und ich hatte auch in meiner ersten Erinnerung, hatte ich jetzt erst gedacht, das ist so eine Art Fußballspiel, was man mit einer Granate spielt statt Fußball. Aber du hast natürlich recht, es ist Cannon Fodder. Aber auf dem Originalrasen, also Fußballrasen von Sensible Soccer und im ersten Level kämpft man tatsächlich auch gegen eine Fußballmannschaft. Also die Gegner sind halt in diesen Fußballtrikots. Und der Helikopter jagt einen die ganze Zeit und beschmeißt einen mit Granaten auch. Um das Fußballfeld sind Weihnachtsbäume herum und so. Ja, es ist schon dieser typische Humor, schwarze Humor, auch makabere Humor von Sensible Software, den man hier auch sieht.
Absolut. Am Ende wird ja auch dann von den Machern von Sensible Software der Schriftzug Merry Christmas for All so ähnlich eingeblendet. Das heißt, die haben es wirklich als Weihnachtsdemo sozusagen rausgegeben und konnten damit ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich sie konnten Sensible Soccer nochmal in den Mittelpunkt holen und natürlich Cannon Fodder. Eigentlich eine niedliche Idee, wobei niedlich passt natürlich überhaupt nicht zu diesem Spiel.
Genau, man kann dann auch so ein bisschen erforschen um das Fußballfeld rum und da ist dann, sind dann auch noch so Häuser, die kommen tatsächlich aus Megalomania. Also sie haben hier wirklich alles verwurstet von ihren ganzen IPs sozusagen. Echt witzig.
Und eigentlich eine schlaue Variante, weil man erinnert sich dann auch wieder an die Originalspiele. Aber wie gesagt, ein Weihnachtsspiel, ja, ist es zwar, aber nicht ganz passend für eine harmonische Weihnachtszeit.
Naja, es ist schon etwas geschmacklos, könnte man sagen, aber egal, so waren sie halt. Also auf jeden Fall auch toll. Dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. 1993 das Spiel Psycho Santa, also Psycho Santa von The One, Ausgabe 52 von Januar 1993.
Ja, ich dachte erst, das sieht aus wie ein Parodius für Arme. Es hat leider keine schöne Musik im Spiel, sondern sehr merkwürdige Geräusche. Und ich habe es ein bisschen gespielt, habe auch ein Bonus-Level gesehen, wo man im Pogo-Stick Geschenke sammeln muss, was ganz witzig ist. Wie gesagt, ja auch eine Cover-Diskette, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum das eigentlich Psycho Santa heißt. So verrückt kam er mir gar nicht vor. Das Spiel ist wohl von Bullfrog gewesen tatsächlich.
Ach ja, das hatte ich ganz vergessen, genau, das ist von Bullfrog. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum der Santa Psycho ist, weil er macht eigentlich relativ normale Sachen, ne? Er sammelt Geschenke ein, gibt so verschiedene Level, ein Schmupp-Level, seitlich scrollen, wo man irgendwie gegen den Tod oder so kämpft und die Geschenke liefert und dieses komische Geschenke einsammeln ist ja eher so, man springt irgendwie vor dem Weihnachtsbaum hin und her. Also, ja, sieht witzig aus. Bin ich jetzt gar nicht so psycho.
Richtig, das sind einfach Minispiele mit dem Weihnachtsmann, so kann man zusammenfassen. Also, aber so richtig gut fand ich es jetzt auch nicht.
Nee, es war mir jetzt auch neu. Es ist eher ein obskurer Titel, also ich hatte es damals auch nicht. Aber gut programmiert ist es und es ist alles flüssig, was ja für Bullfrog gar nicht so selbstverständlich ist. Viele Bullfrog-Spiele haben doch ziemlich geruckelt, also das muss man auch sagen. Na gut, dann 1994 kam das Spiel Days Before Christmas raus. Ich glaube für Genesis und Super Nintendo.
Ja, und Days mit Z geschrieben, D-A-Z-E, ganz wichtig, nicht, dass man Days denkt. Ja, lustige Geschichte wieder. Eine Bösewicht-Gemeinde erklärt Santa Claus den Krieg und entführt seine Rentiere und Zwergenhelfer. Und da muss Santa jetzt halt in 21 Leveln, in, wie heißt es hier so schön, in voller Weihnachtspracht seine Helfer suchen. Ja, das war anscheinend ein kommerzielles Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, hat witzige Elemente, aber so ganz verstanden habe ich nicht. Also ich habe nicht ganz den Zugang gefunden, sagen wir so rum. Der Weihnachtsmann ist riesengroß, man hat viele Bereiche, wo man halt auf die Suche gehen kann, verschiedene Welten, tolle Zwischenbilder, die Technik sieht gut aus, gibt auch witzige Ideen. Wenn man eine spezielle Tasse Tee trinkt, zum Beispiel läuft der Amok, der arme Weihnachtsmann, und verprügelt dann die Monster mit einem Sack und all so ein Zeug. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Titel ist. Ich bin mir da nicht ganz im Klaren.
Ja, geht mir ähnlich. Also riesige Spielerfigur ist schon mal sehr schön gemacht. Level-Hintergründe sehen auch toll aus. Die Steuerung ist allerdings schon ziemlich träge. Und es erinnert mich so ein bisschen an diese Disney-Jump'n'Runs zu Aladdin und so. Oder Lion King oder sowas.
Technisch ja, aber spielerisch nicht. Technisch war es ganz nett. Was auch gut ist, es ist ein Passwortsystem, wenn man das Spiel spielt. Aber ich habe nie was davon gehört. Der Witz ist, bei uns in der Location, im Museum, haben mich mehrere Leute angesprochen, wenn wir eine Weihnachtssendung machen, sollen wir unbedingt Days Before Christmas spielen. Es wurde uns mehrfach ans Herz gelegt, weil das viele noch in ihrer Kindheit wohl gespielt haben und Erinnerung hatten. Und ich wusste von diesem Spiel wirklich gar nichts, erschreckenderweise.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass das ein komplett vollständig großes, riesiges Jump'n'Run ist, ne? Und man spielt immer diesen Weihnachtsmann. Also das ist ulkig, dass sich eine Firma darauf einlässt, also wirklich ein reines Weihnachtsspiel so groß aufzuziehen und richtig kommerziell zu vertreiben. Also ich habe da, glaube ich, Probleme, dann diesen Weihnachtsmann stundenlang zu spielen. Also so als kurze Demos finde ich es nett, aber dann wirklich so als ganzes Spiel schon etwas merkwürdig.
Ja, und wenn man dann mal bei eBay guckt, das Spiel ist dann auch richtig teuer. Mit Verpackung geht das in den vierstelligen Bereich rein und als Einzelmodul im dreistelligen Bereich zum Großteil. Das ist ein extrem gesuchter Titel auch noch und den scheint es dann auch wieder wohl nicht so oft gegeben zu haben, weil der ist richtig, richtig teuer geworden. Ich guck gerade mal, für was die Sachen real rausgehen. Also liegen es je nach Version, hier ist zum Beispiel eine Version mit Verpackung für 1.000 Euro rausgegangen bei eBay und andere Versionen gehen für mehrere hundert Euro raus. Also ein gesuchtes Spiel, wahrscheinlich, weil es das nicht in der Größenordnung gab wie andere Spiele für Mega Drive und Co. Ich weiß es nicht.
Ich höre jetzt schon oder sehe schon die wütenden Fans, die sagen, dass wir die Genialität dieses Spieles jetzt nicht erkennen hier.
Absolut, aber dafür haben wir ja die Möglichkeit, dass man uns gerne eine Audiodatei mit einer Korrektur oder eigene Meinung schicken kann, die wir dann auch gerne mit einspielen. Ich fand es ja auch nicht schlecht, nur ich habe nicht so richtig den Zugang dazu gefunden und ich bin jetzt auch nicht der Riesenfreund, mit einem Weihnachtsmann stundenlang zu spielen. Soweit gehe ich mit dir auch mit. Wobei, wie gesagt, 21 Level sind ja wirklich viel und das mag gut sein, aber ich weiß nicht, ob ich sowas normal spielen würde außerhalb der Weihnachtszeit dann. Da habe ich dann wahrscheinlich auch keine Lust mehr zu. Ich weiß es nicht.
Ja, es könnte jetzt von unserer Liste hier eins der umfangreichsten Spiele wirklich sein. So.
Definitiv, war ja auch ein kommerzielles Spiel. Definitiv ist es sehr umfangreich. Wir hatten ja auch unsere Hörer aufgerufen, uns über ihre Weihnachtsspiele etwas zu erzählen. Und von live kamen einige Kommentare, einige Erinnerungen an Spiele, die wir hier auch an den passenden Stellen mit einspielen. Hier ist der erste Einspieler von ihm. Dieser bezieht sich auch auf das Spiel Days Before Christmas.
Days Before Christmas ist wirklich eines meiner absoluten Top-Weihnachtsspiele. Es ist 1995 erschienen und zwar auf dem Super Nintendo. Keine Ahnung, ob es noch irgendwie auf weiteren Systemen rauskam. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Super Nintendo gespielt, damals von Tag an. Es war nicht mein eigenes Super Nintendo, sondern jenes meines Bruders, welches er wiederum seiner damaligen Freundin schenkte. Dazu noch irgendwie eine Runde Die Schöne und das Biest, natürlich Super Mario, um die Sache rund zu machen. Nun ja, und irgendwann war dann Schluss mit der Freundin. Die Spiele blieben irgendwie da. Niemand hat sich dafür interessiert. außer der kleine Bruder, das war ich damals. Und schwuppdiwupp bin ich auch noch heute ein stolzer Besitzer eines von diesen wirklich sehr seltenen Modulen. Keine Ahnung warum, aber das Spiel spielt sich fantastisch. Man legt es ein und man ist sofort zurück in 1995 und generell in der Weihnachtszeit angekommen. Ja, unser Santa Claus hier hat Schwierigkeiten. Dem wurden nämlich von einem bösen Schneemann seine kleinen Helferlein entführt und seine Rentiere ebenfalls. Diese Helferlein, was sagt man dazu? Ich bin mit dem Wort Nissen aufgewachsen. Das war nämlich im Grunde das dänische Wort ja für Weihnachtswichtel. Und nun muss man hier durch tägliches Spielen am liebsten jeweils entsprechend Geschenke sammeln, Rentiere befreien. Und in diesen Geschenken befindet sich dann auch manchmal einer dieser kleinen Wichtel. Und man hat ein herrliches Jump'n'Run, fantastische Zucker, bunte Grafik und einen wunderschönen, ruhigen, fast sphärischen Weihnachtssoundtrack noch dazu. Ja, seinerzeit hat das Spiel wirklich nicht sonderlich viele Punkte bekommen, aber es scheint selten zu sein und ich liebe es. Das muss ich einfach sagen. Alle, ich sag mal, 4 bis 5 Level geht es darum, die eingesammelten Geschenke loszuwerden. Man fliegt also über Großstädte wie zum Beispiel London oder ich glaube auch Moskau und so weiter und muss dann über den rauchenden Schornstein entsprechend auf die Taste drücken und mit dem Geschenk probieren, jenen Schornstein zu treffen. Yes. Ach ja, das Ganze ist sehr, sehr kurzweilig. Ich bin sicher, das kriegt man innerhalb einer halben Stunde durch. Ein paar Passagen sind auch wirklich knifflig. Und ja, das bedeutet für mich auf jeden Fall Weihnachten auf dem Super Nintendo Days Before Christmas. Ich kann nicht empfehlen, heutzutage so ein Modul in Originalverpackung und mit Anleitung komplett in Box ergattern zu wollen, weil die Preise liegen so in etwa bei 1.200 €. Unfassbar. Also erfreue ich mich weiter über ein kleines Kleinod Days Before Christmas von Sunsoft, erschien 1995 auf dem Super Nintendo.
1994 kam dann Christmas Dizzy heraus. Auch in der Amiga Power Cover Disc, diesmal in der Ausgabe 33 oder Januar 94, ja, das Christmas Dizzy.
Ja, aber für mich war das nicht weihnachtlich und ich habe das angespielt und habe nichts Weihnachtliches gesehen und habe dann irgendwo gelesen, dass es eigentlich nur eine Demo gewesen sei für das demnächst erscheinende Fantastic Dizzy. Und die ist wohl zu Weihnachten rausgekommen. Oder hast du Weihnachtselemente in dem Spiel gesehen?
Nee, keinerlei Elemente wirklich. Das ist einfach... Hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ist nett, weil es ist ein schönes Dizzy-Spiel, eins der späteren Dizzy-Spiele, glaube ich, für den Amiga, was ja auch dann eine etwas aufgemotztere Grafik hatte und so. Und auch dann Parallax-Scrolling, glaube ich, sogar und sowas. Aber nichts mit Weihnachten hier, ja.
Demo-Level von Fantastic Dizzy. Nicht mehr und nicht weniger.
1995 kommt ein Spiel, das heißt Holiday Hair. Das ist eine Weihnachtsversion von Jazz Jack Rabbit oder eine Weihnachtsdemo von Jazz Jack Rabbit, oder?
Ja, von Jack Jazz Rabbit, oder?
Jack Jazz Rabbit, okay.
Ich krieg's aber auch immer nicht hin. Wunderbar. Auch ein Spiel, was ich immer lieben möchte, den Jack, und dann doch wieder Probleme damit habe, ist bei vielen Jump'n'Runs komischerweise so. Diese Holiday Hair Version ist extrem schnell, habe ich gemerkt, und hat mich sehr an Sonic erinnert an vielen Stellen. Also spielerisch ist das eigentlich ganz nett. Und warum nicht auch mal mit Jack Jazz Rabbit durch eine andere Jahreszeit rennen?
Aber ich habe jetzt eben noch mal geschaut und es ist tatsächlich Jazz Jack Rabbit und nicht Jack Jazz.
Dann habe ich es tatsächlich sogar irgendwo Copy-Paste woanders falsch rauskopiert. Aber den Fehler haben wir, glaube ich, schon jahrelang gemacht.
Ein Klassiker von Epic Mega Games, ne? Dieses so Sonic-artiges Jump'n'Run und hier in einer Holiday- oder Christmas-Demo. Ja, nett. Für MS-DOS, flüssig, überraschenderweise. Flüssiges Scrolling alles, das war technisch echt gut. Ja, dann 1995, im gleichen Jahr, kam dann auch All-Terrain Racing ATR, die Christmas-Edition, heraus. Das war diesmal in der Amiga-Format-Zeitschrift, Ausgabe 67 von Januar 1995. Ja, dieses Autorennen, ne?
Ja, und irgendwie erinnerte mich das an Micro Machines im Winter so ein bisschen. Und auch da wieder schöne Weihnachtsmusik dazu, remixed im Hintergrund. Fand ich jetzt unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Art Spiele mit kleinen Autos sowieso ganz gerne. Und auch hier wieder als kostenlose Demo oder kostenloses Spiel als Beigabe, da kann man gar nichts mit falsch machen.
Genau, man sieht dann schöne Merry Christmas Banner so auf der Strecke und Weihnachtsbäume. Und das Ganze ist ja so ein futuristisches, ja, Supercars-artiges Spiel, wo man so von oben mit diesen Autos so rumfährt. Fand ich schon immer ganz nett und auch die Weihnachtsedition der Level ist toll. Wenn man wirklich ein Fan dieses Spiels ist, ist das natürlich auch toll, weil es ist halt ein extra Level mit anderer Grafik, den man dann noch zusätzlich haben kann. Also selbst wenn man das Original schon besitzt, ist es eigentlich ganz nett.
Absolut, ja.
Okay, ja, dann machen wir einfach mal weiter mit dem Spiel Christmas Nights into Dreams von 1996 für Sega Saturn.
Ja, ein 3D-Spiel mit einer hochinteressanten Grafik. Ich selbst habe Probleme gehabt, weil ich es unübersichtlich finde oder fand, aber interessant gemacht. Auf jeden Fall, man fliegt sozusagen durch die Gegend und muss Sachen aufsammeln, Sachen ausweichen und kann am Ende dann Weihnachtsgeschenke, ja, freischalten sozusagen, wenn man gut spielt. Ich kenne allerdings auch leider nicht das Nights into Dreams Originalspiel, was ja auch viele sehr, sehr mögen. Man muss das natürlich jetzt vergleichen. Aber technisch hochinteressant, wie gesagt, für mich ein bisschen unübersichtlich.
Ja, genau. Es ist halt Nights into Dreams mit einem oder zwei oder so Levels mit Weihnachtsthema. Ich kenne das Original, habe das Christmas Nights into Dreams, glaube ich, irgendwann mal auf der Wii gespielt oder irgendwo war das mal dabei. Als Bonus, in einem, ja, hier steht's auch, in irgendeinem Remaster war's dabei, in der Nights into Dreams HD Remaster Version, da war's als Unlockable dabei, genau. Damals war's eine Promodisc für Saturn als Werbung so. Was soll man sagen? Es ist halt Nights into Dreams, man muss es mögen, es ist eigentlich eher so ein Flug-Sportspiel fast schon, weil man muss ja immer gekonnt durch Loopings und Ringe fliegen, so in einer sehr linearen Art und Weise. Und das Christmas Nights into Dreams ist dann halt nochmal extrem viel zugeknallter mit allen möglichen Sprites. Überall sind irgendwelche blinkenden Sprites und Weihnachtslichter und irgendwelche Verzierungen. Man sieht echt dann wirklich fast gar nichts mehr.
Das war das, was ich als unübersichtlich
Ja, genau, du hast voll recht. Ja, du hast voll recht. Ja.
Dann sollte ich mir die Originalfassung mal angucken, wenn die etwas aufgeräumter ist.
Das originale Nights ist weniger unübersichtlicher. Das stimmt. Ja, dann 1997 kam Duke Nukem Nuclear Winter heraus.
Ja, und ich kenne das, weil das hatte ich mal sogar selber als Original und wir haben es auch gerne gespielt damals. Im Prinzip ein weihnachtliches Erweiterungspaket für Duke 3D. Und die Geschichte, muss ich einmal wieder zitieren, die ist so Duke-typisch, die ist lustig. Weil Duke kennt ja fast jeder, man muss jetzt nicht so Spielprinzip sagen. Aber der Weihnachtsmann wurde von den Außerirdischen, die Duke besiegt hat, gefangen genommen und einer Gehirnwäsche unterzogen. Und ja, die Außerirdischen werden noch von einer feindlichen Truppe unterstützt, die sich die Elfenmiliz nennt. Völlig absurd. Und Duke reist jetzt also zum Nordpol und muss den gehirngewaschenen Weihnachtsmann und seine manipulativen Entführer aufhalten, so heißt es so schön. Also völlig absurde Geschichte. Passt perfekt zu Duke und ist ja trotzdem einfach ein 3D-Shooter. Aber die Geschichte ist der Knaller. Und auch die Feinde, die neu dabei sind, muss man einmal kurz erwähnen, die sind noch absurder. Einmal gibt's einen Elf, der mit Maschinenpistolen rumrennt. Ein anderer Elf hat eine Schrotflinte. Der animierte Schneemann Snowman schmeißt mit Schneebällen. Dann gibt's noch einen Schneemann, der auf einem Weihnachtskranz reitet und Geschosse abfeuert. Und natürlich auch ein Schneemobil, das einen Schneemann steuert. Also völlig, völlig absurd. Und der Boss ist dann Santa Claus. Ja, und der verhält sich dann wie die bösen Gegner. Also völlig absurde Geschichte und sehr merkwürdige Figuren. Aber typisch Duke und in der Zeit sicherlich richtig witzig. Heute natürlich grafisch etwas überholt. Aber wer Duke mag und diesen merkwürdigen 90er-Jahre-Humor, der wird mit dem Nuclear Winter auch richtig viel Spaß haben, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also man kriegt richtig viel fürs Geld. Ich weiß nicht, was man dafür bezahlen musste damals, aber
wir mussten es immer importieren. Das war eine Riesenverpackung aus Amerika. Das gab es, glaube ich, hier in Deutschland gar nicht. Und das lag, soweit ich mich erinnere, zwischen 50, 60 Mark oder Euro, weiß ich jetzt nicht. Lass es 80 Mark gekostet haben, 90 Mark damals. Das war nicht billig für einen Mod sozusagen für Duke Nukem, weil man brauchte ja bei den Spielen, soweit ich im Kopf habe, immer noch das Original Duke Nukem. Das waren ja eigentlich nur neue Level.
Ja, genau. Was ich auch sehr verstörend finde, ist, dass diese Standardgegner, diese komischen Schweindämonen oder was das sind, dass die jetzt hier auch so Zipfelmützen tragen und dadurch wird das halt alles total komisch.
Aber wenn absurde Sachen zu einem Spiel passen, dann zu Duke Nukem. Also das finde ich jetzt eigentlich sehr konsequent. Aber natürlich ist es völlig absurd.
Ja, Wahnsinn. Okay, was man hier nicht alles ausgräbt. Ich kannte das jetzt vorher, vor diesem Podcast auch nicht. Also war mir jetzt auch neu.
Aus dem Jahr 2001 hat Live einen Titel herausgesucht, der vielleicht nicht als typisches Weihnachtsspiel gilt, aber für ihn eine besondere Bedeutung hat.
Super Mario Advance auf dem Game Boy Advance ist sicherlich kein Weihnachtsspiel, aber für mich ist es ein Weihnachtsspiel. Es erschien damals am 22. Juni 2001 und es dauerte ein bisschen, bis ich mein Geld zusammen hatte oder bereit war, mir überhaupt einen Game Boy Advance zu kaufen. Meine Wahl fiel auf das weiße Modell, weil mich das damals sehr an den Dreamcast irgendwie erinnerte. Und es ging auch Gerüchte darum, dass man irgendwie die miteinander koppeln konnte, also dachte ich, ja, weißer Game Boy Advance, weißer Dreamcast, das passt doch fantastisch zusammen. Ja, warum Super Mario Advance ein Weihnachtsspiel für mich ist? Naja, es ist weniger das Super Mario, was da weihnachtlich ist, sondern eher der Zusatz, das zweite Spiel, Mario Bros., Entschuldigung, ohne Super, also das reine Mario Bros. Hervorragend. Also da wurde also ein, wie soll ich sagen, Remake vom Stapel gelassen. Mario Bros. Kennt man ja im Grunde aus der Arcade-Zeit von Nintendo. Es muss so, ich glaube, 1984 oder so gewesen sein. Vielleicht war es auch 85, als es rauskam. Koppeln konnte, also dachte ich, ja, weißer Game Boy Advance, weißer Dreamcast, das passt doch fantastisch zusammen. Ja, warum Super Mario Advance ein Weihnachtsspiel für mich ist? Naja, es ist weniger das Super Mario, was da weihnachtlich ist, sondern eher der Zusatz, das zweite Spiel, Mario Bros., Entschuldigung, ohne Super, also das reine Mario Bros. Hervorragend. Also da wurde also ein, wie soll ich sagen, Remake vom Stapel gelassen. Mario Bros. Kennt man ja im Grunde aus der Arcade-Zeit von Nintendo. Es muss so, ich glaube, 1984 oder so gewesen sein. Vielleicht war es auch 85, als es rauskam. Auf dem Automaten, später dann auch auf dem NES und auf sämtlichen Systemen. Nicht zu vergessen, auch auf dem Atari 2800. Wow. Und ja, hier hat man im Grunde die grafischen Leistungen des Game Boy Advance fantastisch genutzt. Und ja, man hat 16-Bit-Grafiken. Wow. Obwohl ich immer dachte, hey, Moment, wieso 16-Bit-Grafiken? Damit müsst ihr gar nicht angeben. Wir haben ja ein 32-Bit-System. Naja, okay. Mehr war wohl da nicht drin. Und ja, schöner Sound noch dazu, eine wunderschöne Interpretation. Und wenn man dann so erst, ich glaube, in Welt 4 so langsam ankommt, fängt es nämlich im Hintergrund langsam an zu schneien. Und diese Backsteinromantik, die dort gezeigt wird, mit diesem Schnee noch dazu, durch diese Fenster, die da so im Hintergrund des Levels zu sehen sind, die sind einfach so weihnachtlich. Denn wenn ich hier aus meiner Hamburger Wohnung so in winterlichen Tagen rausschaue, es abends schon dunkel ist, dann erinnern mich diese Silhouette direkt an jenes Spiel und ja, verfrachtet mich in weihnachtliche Sphären. Das kann man sagen. Also von daher finde ich, kommt Super Mario Advance auf dem Game Boy Advance wirklich in die Weihnachtskiste. Da muss es hin.
Jetzt haben wir eins, das kenne ich auch nicht, 2002, Santa Saves the Earth für PlayStation 1. Was ist das denn?
Ja, ich konnte es leider nicht spielen, weil ich das Spiel nicht habe, aber das sieht nach einem total netten Jump'n'Run aus mit so einer typischen Amiga-Mod-Musik, die aber gut klang. Also das ist ein Titel, den muss ich irgendwann mal in Ruhe ausprobieren, wenn ich ihn irgendwo noch bekomme. Das sah gut aus und ich habe davon genau wie du noch nie etwas gehört. Das scheint tatsächlich ein kommerzielles PS1-Spiel gewesen zu sein.
Also wieder ein kommerzielles Spiel, wo man ein Jump'n'Run, so ähnlich wie Days Before Christmas, wo man einen Weihnachtsmann steuert. Und hier in diesem Fall hat man allerdings so eine Art vorgerenderte Grafik, so ein bisschen wie Donkey Kong Country. Nur halt um einiges hässlicher, ehrlich gesagt, aber ja.
Ich fand es insgesamt, aber er ist trotzdem nicht hässlich als PlayStation 1 Spiel. Ich fand das ganz schick. Aber ich weiß halt nicht, ob man es gut spielen kann. Ich konnte es, wie gesagt, nicht anspielen. Aber in den Videos sah es zumindest sehr interessant aus. Wo ich mich immer frage, ob sich Weihnachtsspiele wirklich gut verkaufen? Ich meine, wer spielt denn im Sommer dann später oder im Herbst Weihnachtsspiele? Ich weiß nicht, ob das ein Markt war? Keine Ahnung.
Wirklich strange. Und das kam sogar, sehe ich jetzt gerade, für den Game Boy Advance raus auch nochmal. Also sowohl GBA und PS1.
Ich mache jetzt nochmal den Check und gucke nochmal auf eBay, ob der Titel überhaupt erhältlich ist irgendwo. Da findet man nur Godzilla Save the Earth. Da ist es. Santa Claus Save the Earth ist nicht so teuer. Den kriegt man im normalpreisigen Bereich noch für unter 50 Euro immerhin. Aber anscheinend auch wirklich ein kommerzielles Spiel. Gab es einmal richtig mit Cover, mit allem drum und dran. Ist offiziell rausgekommen. Sehr merkwürdig.
Erstaunlich, ja. Ja, dann haben wir was du hier, glaube ich, reingeschrieben hast, 2014. Die Vectrex Christmas Card. Stocking Filler and Save the Trees. Was ist das denn?
Es gibt zwei Vectrex-Karten, also drei gibt es. Auf der ersten waren es die und auf der zweiten waren jeweils zwei Spiele. Auf der dritten dann alle vier nochmal. Und der Witz ist, wir hatten ja vor einigen Monaten das Vectrex-Thema im Podcast und wir haben von dem Programmierer, der uns da unterstützt hat, einige Sachen fürs Museum gespendet bekommen und da waren auch diese Xmas-Karten mit dabei, die Christmas-Karten. Ich habe die also tatsächlich gespielt und es gab auch eine Version, die hatte dann das Modul von der Vectrex, hatte dann ja in Weihnachtsmann-Form und da leuchteten auch die Augen, wenn man es reingesteckt hat, also schon eine völlig absurde Hardware. Und es gab die Billigausgaben in Anführungszeichen auf normalem Modul und ich konnte mir die Sachen tatsächlich auf der Vectrex angucken. Und 2014, hast du ja eben gesagt, waren zwei Spiele drauf, Stocking oder Socking, muss es heißen, nicht Stocking, es geht glaube ich um Socken, also Socking Filler müsste es heißen und Save the Streets. Und bei Socking Filler musste man...
Nee, ich glaube, das ist schon Stocking. Das ist okay. Irgendwie dieses Wort für diese großen Strümpfe, die man alles da immer füllt.
Dann, man ist eine Socke und muss halt die fallenden Geschenke auffangen und die Bomben vermeiden, weil sonst stirbt man. Und man spielt so lange, bis man eine Bombe erwischt hat und dann sozusagen explodiert oder eine der Überraschungspakete nicht erwischt. Ganz simples Spielprinzip, so ähnlich wie früher Kaboom von Activision. Und ja, macht Spaß für ein paar Minuten, ist aber jetzt nichts Besonderes. Man fängt halt mit einer Socke Pakete auf.
Als Fan der Vectrex hat Live natürlich auch dieses Spiel getestet.
Stocking Filler ist eines der Spiele aus der Christmas Card Sammlung, welches exklusiv für die Vectrex gibt. Ich liebe ja meine Vectrex. Ich finde, es ist immer wie ein kleines Feuerwerk, wenn ich die alte Kiste anschalte. Und mein lieber Freund Torben hat mir mal gesagt, oh ja, freue dich, wenn das Ding nicht wirklich wie ein Feuerwerk um deine Ohren schlägt, jedes Mal, wenn du es anschaltest, denn das könnte bei dieser alten Hardware wohl tatsächlich irgendwie passieren. Bei mir ist es bisher heute noch nicht passiert und auch sonst noch nicht. Und ich erfreue mich wirklich jedes Mal, wenn ich die gute alte Vectrex einfach mal einschalte. Heute hier mit der Vectrex Christmas Card von Binary Star Software. Scheint kürzlich rausgekommen zu sein und hier gibt es etliche Titel drauf zu erkunden. Ich habe hier mal Stocking Filler rausgesucht. Stocking Filler ist ein, ich sag mal, buntes Weihnachtsspiel, sofern man die Multicolor Overlay Folie besitzt, so wie ich es tue. Herzlichen Dank an Torben dafür. Und Stocking Filler, ja, man spielt wahrlich eine Socke. Und es geht darum, diese Socke mit herabfliegenden Geschenken zu befüllen. Man kann das Ganze analog steuern. Nach links und nach rechts. Die Socke befindet sich am unteren Bildschirmrand. Und von oben kommen immer zwei Hände, die tatsächlich dann entsprechend Geschenke nach unten langsam rotierend fallen lassen. Es sind leider nicht immer Geschenke. Manchmal sind es auch kleine Bomben oder was auch immer für böse Waren, die man besser nicht auffangen sollte. Das Ganze macht im Grunde sehr viel Spaß, ist kurzweilig. Vor allem die Steuerung ist wirklich sehr präzise und natürlich der weihnachtliche Sound dazu. Stocking Filler, ja, kann also gerne so spätestens im Dezember in die gute alte Vectrex geschoben werden. Oh, da fliegt eine Bombe. Ausweichen. Ha, macht Laune. Probiert's mal aus. Wenn nicht auf der eigenen Vectrex, dann spätestens im Retro-Spiele-Club Hamburg.
Und das zweite Spiel, das Save the Trees, ist im Prinzip ein Pakete-Shoot'em-up. Da muss man halt die runterfallenden Geschenke muss man ausweichen oder abschießen oder die Schneemänner, die auch auftauchen und Bomben muss man zerstören, bevor sie den Boden erreichen. Also auch ein ganz simples Shoot'em'up, aber allein durch die Darstellung auf der Vectrex haben ja auch diese Minispiele, sag ich mal, eine gewisse Faszination. Also lustig, sind ja sozusagen moderne Spiele für die Vectrex, weil die beiden sind ja erst 2014 rausgekommen.
Scheint auch so zu sein, dass man bei diesem Stocking-Filler auch so eine Art analoge Steuerung hat, also auch schnell und langsam das Ding bewegen kann, wie damals auf dem Atari bei Kaboom, mit dem Paddle sozusagen.
Geht ja beim Controller von der Vectrex auch. Also wie gesagt, spielt sich auch ganz gut, muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht viel Inhalt, muss man auch ganz, ganz klar konstatieren.
Natürlich hat Live auch Save the Trees ausprobiert und kann dazu etwas erzählen.
Save the Trees ist eines der vielen kleinen Titel auf der Vectrex Christmas Card, welche natürlich exklusiv auf der Vectrex laufen. Die Konsole selbst ist ja 1984 erschienen. Dieses Spiel stammt aus dem Jahre 2016 und wurde wohl von Malcolm Software oder auch von Binary Star Software programmiert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil auf der Verpackung des Spieles steht Binary Star Software, im Spiel selbst steht Malcolm Software. Egal. Es basiert technisch gesehen im Grunde auf die wohlbekannte Engine von Stocking Filler und hat auch ähnliche Grafikelemente. Vor allem die herabfallenden Geschenke sind exakt die gleichen. Lediglich mein Stocking ist hier ein Weihnachtsbaum, der jetzt kommt, aus der Spitze ein Laserstrahl schießt. Natürlich ist es ein Laserstrahl, was soll sonst sein? Ich meine, ich spiele hier Vectrex, nicht wahr? Also vollkommen klar, dass das hier Laser ist. Völlig abgefahren. Ich kann ihn nach links und nach rechts steuern, ziemlich präzise auch. Hier sind diesmal keine helfenden Hände, die mir die Geschenke entgegenwerfen. Sie fallen einfach so aus dem Nichts von oben nach unten. Manche nennen diese Art und Weise auch Vertikal-Shooter. Und ich muss wirklich ehrlich gesagt hier auf alles spielen, was da so herabfällt. Es sind jene bekannten Geschenke, aber auch die bekannten Bomben. Und ich schieße einfach mal alles ab. Oben rechts ist eine kleine Score-Tabelle. Und ein Highscore wird links eingeblendet. So, ja, ich bin nicht sonderlich gut da drin. Doch, ich bin fantastisch. Ich habe sogar schon 41 Punkte gesammelt. Oh, es kommt sogar mal ein Schneemann dazu. Den habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ja, und somit ist Save the Trees auch absolut ein, ein kleines, kurzweiliges Christmas-Game für die Vectrex. Viel Spaß dabei.
Ja, ein Jahr später kamen die nächsten beiden Spiele raus auf der Vectrex Christmas Card 2014, Entschuldigung. Da kam dann, 2015, da waren dann, auf der 2015, da waren zwei neue Spiele dabei, genau. Und zwar Parcel Panic. Da muss man mit einem Greifarm, der natürlich als Vektorgrafik total lustig aussieht, muss man mit einem Greifarm von Förderbändern Geschenke holen und darf dabei keine Fehler machen. Also auch eine lustige Idee. Und wie gesagt, die Vectrex-Darstellung ist ja nicht Pixel, sondern mit den Vektoren. Und dadurch wirkt auch so ein simples Spiel total lustig, wenn der Greifarm dann seine Vektoren verlängert sozusagen. Also auch ein kleines Spiel für zwischendurch, aber eine recht charmante Idee.
Auch an Parcel Panic hat sich Live natürlich versucht.
Parcel Panic auf der Vectrex erschien im Jahr 2018 von Binary Star Software oder auch von, bleiben wir mal bei Binary Star Software. Und es ist natürlich ein Weihnachtsspiel und ich muss sagen, gar kein schlechtes. Okay, mal ehrlich, ich bin leicht zu beeindrucken. Es ist eine Vectrex, es sind bunte, lasermäßige Grafiken, sofern man eine bunte Folie drauf legt. Und wie soll ich sagen, es ist ein Weihnachtsthema. Was soll denn da schon schief gehen? Und wir werden hier schön an die Hand genommen von einem Weihnachtsmann, der uns mit einem Rauschebart und rauschenden Sounds erklärt, was man denn zu tun hat. Und unser Level besteht aus vier Fließbändern, auf dem, wer hätte es gedacht, Geschenke transportiert werden. Und diese Geschenke hat man zu grapschen mit einem Grapscher. Dieser Grapscher befindet sich am unteren Rand des Bildschirmes und er erinnert sehr, sehr stark an Tempest 2000 auf Atari Jaguar, würde ich sagen. Bei mir ist es so, weil der untere Bereich der Vectrex gelb gefärbt ist. Und nun ja, müsst ihr auch unbedingt mal ausprobieren mit dieser Folie. Das ist die Rainbow-Folie übrigens. Beste überhaupt. Und die Geschenke, die bewegen sich nun auf diesen Fließbändern natürlich runter zu mir in Nähe meines Grapschers und mit diesem muss ich sie auffangen, bevor sie runterfallen. Natürlich kommen da nicht nur Geschenke aufs Fließband, es kommen auch Bomben oder Gewichte. Es kommen Zeichen, die das Ganze beschleunigen oder auch mal pausieren und ich muss sagen, das Ganze macht Laune. Und wie sich das bei Weihnachtsspielen gehört, gibt es hier nicht verschiedene Level, es gibt hier verschiedene Dezembertage. Also Level 1 ist der 1. Dezember, wer hätte es gedacht, Level 2 der 2. Dezember und so weiter. Das Ganze ist ziemlich fetzig, macht Spaß, hat schöne Zwischengrafiken mit diesem wunderschönen Weihnachtsmann, der da angeblich zu einem spricht. Es rauscht, aber egal, ich stell mir einfach mal vor, es wäre eine Sprachausgabe und ich denke, wenn man das Sprachmodul für die Vectrex hat, dann würde der bestimmt auch sicher zu einem sprechen. Parcel Panic für die Vectrex, ja, ich kann es empfehlen, erschien 2018, jetzt kommt's. Binary Star Software hat's mitprogrammiert. Ach nee, das habe ich ja schon gesagt. Okay, Parcel Panic für die Vectrex, viel Spaß damit.
Und dann ist da noch drauf gewesen Space Tree X, ja, und das ist eine Art Asteroids, also man muss eigentlich, in einem normalen Stimm abspielen, aber halt mit anderen grafischen Elementen. Also ein Asteroid-Clone.
Sehr interessant. Ja, ich habe ja leider keine Vectrex und ich mag das auch nicht so gerne im Emulator spielen, weil das Leuchten der Vektoren geht da ja komplett verloren und dann ist es lang nicht so schön.
Nee, und ich glaube auch nur auf der Vectrex ist das lustig für zwischendurch. Also absolute Billigspiele, Minispiele, aber nicht schlecht gemacht. Und wie gesagt, dann gab es 2016 nochmal das Modul mit allen vier Spielen. Das heißt, da gibt es diverse Ausgaben von und ja, schön, dass es neue Sachen für die Vectrex gab und dass auch Weihnachten ein bisschen mit bedacht wurde, würde ich sagen. Also lustig für zwischendurch.
Sehr schön. War mir auch neu. Und jetzt haben wir was, jetzt sind wir ja schon wirklich in der Neuzeit hier. 2018 hast du reingeschrieben, aber das ist jährlich, genau. Und das kenne ich auch, das ist diese Zeitschrift Weihnachten auf dem Commodore, ne?
Genau, die wollte ich einfach mal erwähnen, weil die erscheint einmal im Jahr seit 2018. Und das ist sozusagen, ja, das sind Basic-Programme zum selber abtippen mit weihnachtlichem Flair zum Großteil. Und ja, ich glaube, das ist das einzige Heft, was es noch gibt, wo man Sachen abtippen kann. Also total witzig, dass jemand sich die Mühe macht, noch solche gedruckten Hefte rauszubringen mit Listings.
Ja, ich sehe hier auch gerade ein Foto bei der C64-Wiki. Das sieht wirklich schön aus. Also schön was Schönes zum Sammeln für C64-Fans. Ja,
und man hat auch eine kleine Gemeinheit mit drin. Man bittet darum, die Sachen nicht als D64- oder PRG-Dateien vorher hin und her zu tauschen oder weiterzugeben. Die Leute sollen wirklich das Erlebnis des Abtippens in der Neuzeit wiederhaben. Ja, wer Weihnachten Zeit hat und Listings abtippen möchte, der sollte sich mal diese Hefte besorgen. Charmante Idee, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich noch Lust hätte, Listings abzutippen. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu retro.
Ja, das ist halt dann, dass man sich so fühlt wie früher halt, wo das in den Zeitschriften immer war. Ich könnte es schon nachvollziehen, habe es jetzt aber auch lange nicht mehr gemacht. Also 30 Jahre lang nicht mehr gemacht oder so.
Es gibt Sachen aus der Frühzeit, die ich nicht vermisse. Das sind lange Ladezeiten von Kassette. Und ebenfalls vermisse ich nicht, dass ich Spiele noch abtippen muss. Wenn ich jetzt wieder Basic lernen möchte oder was kennenlernen möchte, ja, das hat ja einen Lerneffekt, aber mich jetzt stundenlang ranzusetzen und irgendwelche Endlos-Listings abzutippen, nee, das wäre, glaube ich, nicht mehr mein Ding. Da fehlen mir die Nerven und die Zeit für. Auch wenn natürlich, was ja wichtig ist, ein Checksummer mit dabei ist. Das heißt, Tippfehler werden damit ja wenigstens vermieden.
Ja, es hat vielleicht so ein bisschen was, könnte ich mir vorstellen, wenn man in so einer Vorlesung sitzt an der Uni und sich Notizen macht und durch das Aufschreiben der Notizen ja auch so ein bisschen mehr mitnimmt, als wenn man da nur passiv sitzt.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Listings sind. Ich habe so ein Heft leider nicht haptisch vorliegen. Wenn das jetzt mal eine Seite ist, eine A5-Seite, so ja, kann ich mir vorstellen. Aber seitenweise jetzt irgendwelche Zahlen abzutippen oder irgendwelche Basic oder Basic Assembler-Routinen selber abzutippen, da hätte ich keinen Nerv mehr drauf. Aber die Idee finde ich charmant, dass jemand sagt, ihr sollt das Gefühl haben wie früher und Weihnachten habt ihr Zeit, also tippt gefälligst mal ein paar Listings ab.
Und ich glaube, das machen auch viele Leute. Also im Forum 64 wird das ja immer heiß ersehnt, jede neue Ausgabe, und dann machen die Leute das dort, glaube ich, auch einfach aus, wie soll man sagen, ja, aus, um diese Atmosphäre wieder zu fühlen. Na gut. Dann 2020 kam noch was raus, und zwar das Spiel Doc Xmas. Das ist die Weihnachtsedition von dem Spiel Doc Cosmos, einem modernen C64-Spiel. Kann man sich auf itch.io besorgen, war, glaube ich, auch im Weihnachtsbundle bei itch.io drin.
Ja, letztes Jahr, leider gibt's das nicht mehr. Hatte ich versucht zu bekommen, das Bundle. Ich habe mir das Spiel jetzt einmal einzeln geholt, weil ich kannte weder, also gespielt habe ich es nicht, ich kannte es vom Namen her. Ich kannte aber spielerisch weder Doc Cosmos noch das Doc Xmas. Und muss sagen, man kann es jetzt für $2 noch sich holen bei itch.io, und das Spiel, also das Bundle gab es leider nicht mehr. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein tolles Jump'n'Run. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe es jetzt nicht lange spielen können, weil ich kannte es ja, wie gesagt, nicht. Aber da sind so kleine Gags drin. Zum Beispiel kann man zwischen verschiedenen Grafiken hin und her schalten. Da hat man einen modernen Modus und einen alten Modus zum Beispiel. Und Grafik und Sound verändern sich dann sogar. Also eine total interessante Idee. So ähnlich wie bei dem Angel Analysis Spiel, was ja später rauskam. Hat man auch hier verschiedene Grafikstile dann. Und das fühlte sich von der Steuerung alles sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, ob du das Doc Cosmos schon mal gespielt hatte. Beim Endeffekt ist es das Gleiche. Aber spielerisch nicht übel.
Genau, ich habe beide gespielt. Und es ist eine kleine grafische Änderung bei Doc Xmas. Ich glaube, der Schnee am Anfang und die Zipfelmütze und so sind neu. Das Spiel ist aber eigentlich dasselbe, bis auf 5 extra Bildschirme. Also es ist das Doc Xmas ist das komplette Doc Cosmos mit noch 5 mehr Bildschirmen. Und wenn man diese Grafik umschaltet, dann schaltet man sozusagen in die Zeit zurück. Also man schaltet es um zwischen einem Look eines ganz frühen C64-Spiels mit so ganz billiger Grafik.
Das sieht fast aus wie ein ASCII-Spiel oder wie ein Zeichensatzprogramm dann.
Genau, so was man vielleicht ganz früh in der Anfangszeit des C64 so gesehen hätte. Und wenn man es dann wieder umschaltet, das ist dann eher so ein modernes C64-Spiel aus der späteren Zeit, aus den 90ern schon fast oder so, wie das dann aussieht, vom Style her.
Was dann sehr hübsch auch aussieht tatsächlich.
Ja, super. Und natürlich ist das auch wichtig, weil dieses Umschalten kann man nicht beliebig oft machen. Das kostet immer so Power, und diese Power muss man irgendwo an so Aufladestationen immer wieder aufladen im Spiel. Und so ist das eigentlich eine Puzzle-Plattform, aber man muss sich immer überlegen, schalte ich jetzt hier um oder nicht? Weil wenn man die Grafik umschaltet, ist das nicht rein kosmetisch, sondern es ändert sich auch was im Level. Zum Beispiel eine Brücke erscheint oder eine Plattform erscheint oder verschwindet, je nach Umschalte, je nachdem, in welchem Modus man gerade umschaltet. Also wirklich ein sehr schönes Spiel. Es hat auch so ein bisschen, nein, Metroidvania kann man nicht sagen, aber man kann auch so ein bisschen erforschen so in diesen Räumen. Es gibt dann immer mehrere Wege, und da muss man halt seinen Weg da so durchfinden. Es ist wirklich schön.
wenn man die Version jetzt spielt, hat man ja tatsächlich das Originalspiel im Prinzip ja komplett dabei, wie du sagtest. Das heißt, man kann diese Version gerne spielen, weil man hat einfach nur mehr vom Gleichen sozusagen.
Genau, und was habe ich noch vergessen zu erwähnen? Das Sprungverhalten der eigenen Figur ändert sich auch, wenn man umschaltet. Ich glaube, in der alten Version kann er weiter springen, aber nicht so hoch oder so. Und in der modernen Grafik kann er höher springen, aber nicht so weit oder irgendwie. Es ist auf jeden Fall echt witzig gemacht.
Absolut. Und wie gesagt, ist ja ein recht modernes Spiel, weil diese Version ist von 2020. Ich weiß nicht, wann Doc Cosmos rauskam, aber auch das ist ja ein neueres Spiel gewesen.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, wann das rauskam, das Doc Cosmos, aber auch jetzt nicht so lange her.
Also auf jeden Fall erstaunlich, dass auch noch in der, in Anführungszeichen, modernen Zeit diverse Weihnachtsspiele rausgekommen sind. Und wir hätten jetzt ja auch noch stundenlang weitermachen können mit irgendwelchen merkwürdigen PC-Weihnachtsspielen. Die haben wir jetzt im Großteil gar nicht aufgenommen, weil es gibt viele, die für irgendwelche Demo-Competitions, für irgendwelche Fingerübungen am Computer sich auch Sachen mit Weihnachten rausgeholt haben. Aber richtig gute Weihnachtsspiele, moderne auf dem PC, gibt es nach meinem Wissen eigentlich nicht so richtig. Sind mir keine in die Hände gefallen.
Genau, man könnte ja auch jetzt aufrufen, die Hörer, wenn ihr noch tolle Weihnachtsspiele kennt, ne, schreibt es entweder auf der Webpage oder bei Patreon in die Kommentare oder kommt in den Stammtisch und erzählt uns davon, in den Audio-Stammtisch, das geht ja auch, das würde uns sehr freuen.
Absolut, aber wie gesagt, wer weihnachtliche Stimmung haben will, wird, glaube ich, aus der Liste, die wir heute abgearbeitet haben, einiges finden. Da sollte man einmal überlegen, warum gibt es diese Weihnachtsspiele, weil eigentlich ist das ja nur ein kleiner Bereich. Aber wir haben jetzt bei einigen Beispielen gesehen, ja, als Demo für ein anderes Produkt oder als Edition eines anderen Produktes verstehe ich das ganz gut. Aber warum jetzt wirklich kommerzielle reine Weihnachtsspiele rauskommen, da frage ich mich immer, ob man sich damit nicht einen Teil des Marktes beraubt. Keine Ahnung.
Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil man das, genau wie du sagst, kann man das ja dann eigentlich als Weihnachtsgeschenk gut geben. Aber außerhalb der Weihnachtszeit wäre das ja komisch, jemandem so ein Weihnachtsspiel zu schenken oder zu kaufen. Also ein bisschen komisch ist es schon.
Und diese Sachen wie Christmas Nights into Dreams vom Saturn oder das Days Before Christmas oder das PlayStation-Spiel Santa Save the Earth, da würden mich mal die Verkaufszahlen interessieren. Die kriegt man natürlich nicht raus, aber haben sich wirklich viele Leute kommerzielle, teure Spiele gekauft mit einem Weihnachtsbranding? Ich kann mir das schwer vorstellen. Also ich hätte es wahrscheinlich eher nicht gemacht, außer ich kenne ein Originalspiel, was verändert wurde, was ich geliebt hätte. Also weiß ich nicht, ob ich mir da ein Weihnachtsspiel gekauft hätte.
Man muss auch bedenken, vielleicht die Weihnachtszeit ist ja eine der Hauptverkaufszeiten schon immer gewesen, traditionell für Computer- und Videospiele. Vielleicht haben die einfach sich gedacht, das reicht uns, wenn wir halt zu Weihnachten richtig viele verkaufen, wegen diesem Thema, und dann ist auch gut.
Das kann absolut sein. Aber ich frage mich jetzt selber, winterliche Spiele kann ich das ganze Jahr spielen. Aber jetzt, ob ich jetzt im Sommer mit dem Weihnachtsmann rumrennen würde im Spiel, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist dann auch sehr eingeschränkt doch für die Spielzeiten. Aber wie gesagt, vielleicht reicht ihnen wirklich dieser kurze Zeitraum. Das kann sehr gut sein. Auch da würde es mich interessieren, ob unsere Hörer sich mal absichtlich Weihnachtsspiele gekauft haben. Ja, wir können ja nochmal sagen, was waren denn unsere Lieblingsweihnachtsspiele jetzt, die wir hier gesehen haben? Was würden wir immer wieder rausholen? Also ich kann ja ganz kurz mal sagen, ein paar Sachen muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, wie jetzt das letzt erwähnte Doc Christmas, weil das habe ich nicht so lange spielen können. Ich werde mit Sicherheit, wenn ich wieder im Museum bei uns bin, in der Location, die Werktrex-Karte nochmal wieder reinschmeißen, einfach so für 10 Minuten. Aber jetzt dauerhaft würde ich von diesen Sachen, glaube ich, eigentlich die Lemminge wieder spielen. Ich komme wieder zurück zu den Lemmingen, weil das ist einfach so charmant weihnachtlich gemacht, dass ich das gerne zwischendurch raushole. Und da kann man ja auch mal kurz zu Weihnachten die Version nehmen und später wieder die normalen Lemminge. Also das war für mich so das Highlight. Ich weiß, das habe ich damals schon 1991 geliebt, die Weihnachtsversion. Und da kann man auch heute nichts mit falsch machen. Und natürlich die weihnachtlich angehauchten Spiele wie James Bond 2 und Co., die kann man ja das ganze Jahr spielen.
Also mir geht's ähnlich. Ich würde auch die Weihnachtslemminge, also irgendeins dieser Christmas-Lemmings, was dann halt aktuell ist da oder aktuell war, erwähnen. Die habe ich wirklich viel gespielt. Die Fire and Ice Christmas Special Edition von der Amiga Power habe ich auch sehr viel gespielt, weil ich glaube, zu der Zeit gab es das Fire and Ice noch gar nicht, oder zumindest hatte ich zu der Zeit noch nicht das komplette Fire and Ice. Das heißt, ich hatte halt nur diesen einen Level und habe den auch mit Begeisterung halt mehrmals durchgespielt. Und ein drittes hatte ich noch, was war's? Natürlich Cannon Soccer. Mit Cannon Soccer habe ich auch sehr viel Spaß gehabt, weil es einfach so durchgeknallt ist und wirklich, ich wollte wirklich einfach jede Ecke zumindest dieses ersten Levels erforschen, was da noch irgendwo in der Ecke irgendwo steht oder ob da jetzt zum Beispiel diese Megalomania-Häuser und so. Also diese drei sind, glaube ich, so meine Favoriten von diesen ganzen, die wir jetzt genannt haben.
Und es ist ja eigentlich total schade, dass es jetzt diese Zeitschriften mit CDs und Disketten gar nicht mehr gibt, weil wir haben ja gesagt, dass es ein toller Bonus war, wenn man dann zu Weihnachten sich eine Zeitschrift gekauft hat und hatte irgendwas Besonderes dabei. Heute wird das wahrscheinlich alles im Netz untergehen. Ich vermute, es gibt auf Steam hunderte von Weihnachtsspielen. Die werden wir nie sehen und nie bemerken, weil das Ganze ja nicht mehr so zentriert ist wie früher. Da ist man wirklich hingegangen zum Zeitungsladen, hat die Zeitung gehabt, da war nur diese eine Diskette drauf und da hat man diese Diskette ja auch rauf und runter ausprobiert. Und ich glaube, das ist schade, das vermisse ich ein bisschen. Das heißt, selbst wenn es jetzt neue Weihnachtsspiele für den Amiga, für den C60 oder für andere auch Retro-Konsolen gibt, wir würden es wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr mitkriegen.
Ich finde das sehr charmant, wie das in England so zeigt, wie diese Verbindung dieser Zeitschriften mit den Coverdiscs und der Entwickler, dass die dann gesagt haben, so, wir machen euch irgendwas für eure Zeitschrift jetzt. Ich würde mir wünschen, es gäbe zum Beispiel einen Turrican Christmas oder irgendwie sowas, ne, in Deutschland auch, dass die Entwickler sagen, hier, wir machen für irgendeine Zeitschrift eine Spezialedition oder so. Aber das war wirklich eher in England immer, dass sowas passiert ist.
Ja, die waren immer anders, schon bei den Computern, dass sie eher zum Spektrum gegangen sind und bei diesen Dingen. Aber das ist eine charmante Geschichte tatsächlich, weil, wie du sagst, Turrican wäre cool gewesen als Weihnachtslevel oder auch Genesis, das hätte man mal verweihnachtlichen können oder diverse andere typisch deutsche Spiele und
die Siedler auch, ne? Hätte man ja auch natürlich mit Weihnachtszipfelmützen machen können. Das ist aber leider nicht passiert.
Und dann gibt's ja auch noch Spiele, das haben wir gar nicht erwähnt, die dann halt, wenn du sie Weihnachten spielst, anders reagieren. Da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, großartig, aber es gibt tatsächlich Spiele, die stellen sich auch weihnachtlich um, wenn man sie um den 24. Dezember rumspielt. Ich glaube, so ein Beispiel wäre das, Little Computer People zum Beispiel reagiert, glaube ich, auf Jahreszeiten und auch einige Strategiespiele verändern angeblich ihre Level, aber das kann man schwer recherchieren, weil das ist ja wie eine Art Easter Egg dann, dass man zufällig ein Spiel Weihnachten spielt und dann merkt, oh, da wird ein weihnachtliches Element hinzugefügt, sei es musikalisch oder sei es grafisch. Also auch da gibt's doch einige Spiele, die dann ja zu gewissen Jahreszeiten ihr Aussehen verändern.
Ja, das stimmt. Ich glaube, auf dem Dreamcast gab's auch sowas. Also wenn das System eine Uhr hat, dann wurde das öfter mal gemacht, das stimmt. Gerade bei PC und sowas wie Dreamcast und so mit einer echten Echtzeituhr.
Aber auch das geben wir gerne an die Hörer weiter, wenn ihr da noch witzige Erlebnisse habt, wo ihr plötzlich ein Spiel plötzlich anders verhalten hat als zu normalen Zeiten, dann sagt uns da gerne mal Bescheid.
Ja, das würde mich auch interessieren, weil das ist auch schwer zu recherchieren, diese ganzen solchen Geheimnisse rauszufinden. Ja, witzig, toll.
Absolut, ja. Ich würde sagen, sind wir mit den Weihnachtsspielen aus unserer Liste soweit durch. Vielleicht hast du ja, also wir strahlen das ja jetzt wieder zu Weihnachten aus, noch eine Chance, das mal als Video aufzuarbeiten in deiner berühmten Serie von Spielearten. Da würden auch natürlich diese Weihnachtsspiele perfekt passen. Können wir mal gucken, vielleicht hast du ja nochmal Lust zu, das für ein Lagerfeuer aufzubereiten oder ähnliches. Denn ich glaube, viele von diesen Spielen sind tatsächlich recht unbekannt. Und ich glaube, wir haben da einiges rausgepickt, wo unsere Hörer jetzt auch sagen, oh, das muss ich mir mal angucken oder zumindest mal darüber recherchieren. Weil ich selber kannte 80% der Sachen nicht, bevor wir sie jetzt in die Recherche gegangen sind.
Ja, genau. Also ich halte es jetzt noch offen, wann ich das wieder mache oder was ich da vielleicht mache. Aber eine Idee wäre es schon, ja.
Absolut. Ich glaube, Weihnachtsspiele sind mal wieder was sehr Spezielles und am heutigen Tag natürlich auch sehr passend. Ja, dann danke ich dir sehr, Arne, dass du das Ganze mit mir zusammen hier durchgegangen bist und auch da so ein paar Sachen rausgesucht hast, die ich auch noch nie gehört habe. Und ja, wir werden jetzt das Jahr abschließen, werden noch ein paar Weihnachtsspiele spielen und gucken, was unsere Hörer dann so Weihnachtliches noch an uns weitergeben. Und ich denke, auch im Podcast heute wird noch einiges zu diesem Thema zu sagen sein. Also vielen, vielen Dank an dich für diesen Streifzug durch viele Jahrzehnte Weihnachtsspiele.
Ja, ich habe zu danken und danke auch für die Einladung.
Der Retro-Kompott, unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hörer. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com/retrokompott oder bei Steady machen. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des Podcast-Kompott erhalten und erweitern. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.